Die Frage nach den Gründen, wie und warum es zu Auschwitz kommen konnte, scheint in der Öffentlichkeit wieder vermehrt gestellt zu werden. Hat das damit zu tun, dass im nächsten Jahr als vergangenheitspolitisches Ritual sich zum 60. Mal der Befreiung von Auschwitz erinnert wird und es demzufolge turnusgemäß wieder an der Zeit wäre, sich in Form eines Staatsaktes in Sonntagsreden und in den Feuilletons dem Thema zuzuwenden? Vielleicht aber ist jenseits des stupiden Automatismus der Rituale hinsichtlich der Aufarbeitung der Vergangenheit mittlerweile eine Phase erreicht worden, die die Frage nach dem Warum auf eine Weise zu stellen möglich macht, wie sie nach 1945 nur ganz zu Anfang Gehör fand und dann bald durch den Kalten Krieg schon nicht mehr möglich war. Heute hat der Antikommunismus seinen Gegenstand, das ist der real existierende Sozialismus, verloren. Mit der Auflösung der bipolaren Welt sollten sich deshalb im Westen Rechtfertigungszwänge und Denkblockaden verflüchtigt haben, was eine neue Unbefangenheit im Finden von Antworten erwarten lässt. Aber ist das wirklich so? Jedenfalls kann man oberflächlich feststellen, dass Liberale und Konservative nicht mehr so sehr um Begriffe wie Befreiung oder Besatzung, Singularität oder Vergleichbarkeit, Aufarbeitung oder Schlussstrich streiten. Diese Kämpfe um ein hegemoniales Geschichtsbild, in denen, wie der konservative Historiker und FAZ-Leitartikler Michael Stürmer im Jahre des Historikerstreits 1986 sagte, die Begriffe geprägt werden, mit welchen die Geschichte interpretiert wird, zu Zwecken der Instrumentalisierung, das heißt zur Beherrschung von Gegenwart und Zukunft. Diese Kämpfe scheinen mit der deutschen Einheit 1990 beendet worden zu sein. Spätestens Mitte der 90er Jahre, als die historischen Eckdaten deutscher Barbarei sich zum 50. Mal jährten, konnte man stattdessen das allgemeine Gerede von Normalität vernehmen, die der deutsche Staat nunmehr mit der Berliner Republik für sich in Anspruch nahm. Zwischen Liberalen und Konservativen ist seitdem kaum ein Unterschied zu erkennen in ihren aus der deutschen Vergangenheit abgeleiteten praktischen Konsequenzen. Es herrscht diesbezüglich weitgehende Einigkeit zwischen den politischen Lagern, weshalb ja gerade auch nicht mehr um die Begriffe gestritten wird. Unter den in Anspruch genommenen Vorzeichen der Normalität scheint man die Frage nach dem Warum nicht nur auf die Täter zu fokussieren, sondern auch darauf, was Auschwitz möglich gemacht hat. Mit anderen Worten, man fragt nicht nur nach dem Subjekt der Barbarei, sondern auch nach den objektiven Voraussetzungen. Und dieses Fragen kommt unter den in Anspruch genommenen Vorzeichen der Normalität sehr leichtfüßig und unverfänglich daher. Unverfänglich deshalb, weil die in Anspruch genommene Normalität Axiome setzt, die nicht mehr hinterfragt werden und an denen wie an Tabus nicht gerührt wird. Solche Axiome sind die Affirmation von Nationalstaat und Kapitalismus. Die Fragen nach dem Warum müssen aber gerade deshalb, weil diese Axiome nicht hintergangen werden, sämtlichst in der Luft hängen bleiben. Dandiner bringt es vermutlich nicht bewusst, aber auf den Punkt und bleibt damit selbst in der Luft hängen, wenn er sagt, alle Moral, die wir kennen, prallt ab an diesem Ereignis des Massenmords an den Juden. Jegliches Verstehen verdampft davor, und zwar so massiv, dass die Suche nach dem Verständnis immer eine Herausforderung bleiben wird. Der Holocaust ist mit dem eigenen Bewusstsein nicht versöhnbar. Es bleibt ein ewiges Fragezeichen. Auch der Historiker Joachim Fest stellte jüngst fest, dass noch kein Historiker eine überzeugende Antwort auf die Frage nach dem Warum gefunden habe. Das Rätsel sei geblieben und beschäftige jedes Mal wieder aufs Neue Generationen von Historikern. Ist denn zum Beispiel die Dialektik der Aufklärung nicht schon ein Versuch gewesen, Antworten zu finden? Und sind diese nicht auch überzeugend? Es ist ja nicht so, dass es überhaupt gänzlich keine überzeugenden Antworten gäbe oder gar möglich wären. Man darf jedoch beim Fragen nicht vor Antworten zurückschrecken, aus denen praktische Konsequenzen folgen müssten, die in Anspruch genommene Normalität wieder in Frage stellen. Radikales Denken meint dem Wortsinn nach, die Dinge an der Wurzel fassen und auf das Wesentliche zurückzuführen, sowie gleichsam vor den Konsequenzen nicht zurückzuschrecken. In diesem Sinne waren die philosophischen Fragmente der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno radikal. Dagegen nimmt sich die in Anspruch genommene Normalität nur als deutsche Gemütlichkeit, als ein Schunkeln zur nationalen Volksmusik, das ohne zu wissen, was und warum es geschah, Ausdruck eines allzu selbstgefälligen Friedensschlusses mit dem Falschen ist. Allenfalls an rituelles Beschwichtigen ob der Gefahren, nicht aber an aufrechten Gang erinnert. In diese Sparte fällt etwa die neue Publikation von Hans-Olaf Henkel, Die Kraft des Neubeginns, Deutschland ist machbar, in der der ehemalige BDI-Präsident im Stile von Martin Walser, welcher vor ein paar Jahren sich bekanntermaßen über die Dauerpräsentation unserer Schande aufregte, fordert, man solle endlich zugunsten des Standorts Deutschland den Holocaust verdrängen, denn die permanente Zerknirschung darüber lähme die deutsche Wirtschaftskraft. Auch hört man Stimmen, die im Zuge der beanspruchten Normalität davon sprechen, man müsse nicht päpstlicher als der Papst sein. Und ein bestimmtes Vorkommen von Antisemitismus in der deutschen Öffentlichkeit, etwa der der Mölle- und Hohmänner, mithin nicht nur der der Biedermänner, sondern auch der gesellschaftlichen Eliten, seien wie in anderen westlichen Staaten auch eben normal. Die Frage danach, wie viel Antisemitismus für eine westliche Gesellschaft normal sei, ist grundsätzlich inakzeptabel. Aber für Deutschland, das endlich westlich sein will, nimmt sich das angesichts seiner Vergangenheit geradezu pervers. Die Frage muss stattdessen lauten, was an der westlichen Zivilisation den Antisemitismus konstituiert und wie heben wir das Normalfeld des Westen auf, um Antisemitismus zu überwinden. Es kommt darauf an, Auschwitz aus der Geschichte heraus zu erklären. Dabei wird man feststellen, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die Auschwitz gezeitigt haben, bis heute nicht aus der Welt geschaffen sind. Das schlimmste Verbrechen in der Menschheitsgeschichte sollte deshalb ansatzweise begriffen sein, um verhindern zu können, dass Auschwitz sich wiederholt oder etwas Ähnliches geschieht. Eine adäquate Aufarbeitung der Vergangenheit setzt vor allem die Reflexion auf die sozioökonomischen und kulturellen Verhältnisse voraus, das Eingedenken der historischen Situation, die wehrlose Opfer hat entstehen lassen, um daraus zu folgern, dass es solche Situationen niemals mehr geben darf und das heißt, dass Gegengewalt überflüssig geworden ist, wie Gewalt selbst, schreibt Moshe Zuckermann in Zweierlei Holocaust. Auschwitz ist das permanent Vorwaltende, das solange als Warnsignal auf unserer Zivilisation lastet, wie gesellschaftliche Bedingungen fortexistieren, die zu seinem Auftauchen im historischen Antlitz des 20. Jahrhunderts beigetragen haben. Und Adorno schreibt unmissverständlich in Erziehung nach Auschwitz, man spricht vom drohenden Rückfall in die Barbarei, aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er. Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist das ganze Grauen. Deutschland in der Gegenwart als einen normalen, normalisierten Nationalstaat westlichen Typs darzustellen, geht nur unter der Vernachlässigung einer vernünftigen Aufarbeitung von Auschwitz. Es hilft aber nicht, sich Auschwitz nur moralisch zu nähern, wie es die Staatsmänner und Frauen, aber auch Journalisten und viele Wissenschaftler tun. Stattdessen muss man nach einer Wendung von Walter Benjamin durch die Eiswüste der Abstraktion gehen. Das heißt, einen Teil jener bürgerlichen Kälte mobilisieren, von der Horkheimer und Adorno sagen, sie habe Auschwitz erst möglich gemacht. Das klingt bei beiden durchaus sibyllinisch, weshalb oftmals das Ganze allein als moralische Anklage an das Subjekt missverstanden wird. Was indes mehr Beachtung finden sollte, ist die objektive Seite dieser bürgerlichen Kälte, zu deren Verständnis die Marx'sche Werttheorie der erste Schlüssel ist. Die Gleichsetzung, das heißt Gleichgültigkeit von Mensch und Ding durch den Warentausch. In der Folge entstehe nicht nur das emanzipative Moment der Gleichheit unter den Menschen, sondern auch nichtige Gleichgültigkeit zu den Dingen, weshalb die Menschen im Kapitalismus, unabhängig davon, wie menschlich sein Antlitz ist, dazu fähig werden, Menschen sachlich kalt, ohne Emotionen und Affekte, quasi fabrikmäßig zu töten, als würden sie überschüssige Waren entwerten. Wie das im Einzelnen abläuft, kann man nur mit Hilfe der Psychoanalyse erfassen. Dafür reicht Marx nicht mehr aus. Natürlich stimmt es auch, dass Auschwitz sich heute aufgrund kultureller, politischer und rechtlicher Barrieren nicht mehr so leicht wiederholen könnte. Aber die allgemeine Voraussetzung für Verdinglichung und Entmenschlichung ist immer noch gegeben. Und über die Verlässlichkeit jener Barrieren lässt sich schon auch einmal berechtigter Zweifel erheben, vor allem weil unter der Ideologie des Neoliberalismus unaufhörlich die Rede von Sozialabbau und vom schlanken Staat ist. Und in diesem Zusammenhang die wichtigsten Barrieren, das sind die sozialen Sicherungssysteme, abgebaut werden. Solange wie die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die Auschwitz möglich gemacht haben, nicht überwunden sind, solange haben wir es in Bezug auf Auschwitz mit einer offenen Wunde zu tun, die sich nicht schließen kann. Es sind nicht die offenen Fragen, sondern das Fortexistieren der gesellschaftlichen Voraussetzungen, die die Vergangenheit am Leben halten. Die Lebendigkeit ist also nicht auf den Willen Einzelner zurückzuführen, sondern auf das gesellschaftliche Verhältnis, das zum Gedanken drängt. Adornos kategorischer Imperativ, alles dafür zu tun, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, steht nicht zufällig in einer Linie von Kant und Marx. In Adornos kategorischem Imperativ ist aufgehoben, dass der Mensch den Menschen nie allein als bloßes Mittel, sondern immer zugleich auch als Zweck behandeln solle. Und dass dies nur in einer Welt geht, in der die objektiven Verhältnisse, die den Menschen zu einem geknechteten, verächtlichen Wesen machen, überwunden sind. Wer den Kapitalismus und den Nationalismus nicht kritisieren will, sollte jedenfalls im nächsten Jahr an den Sonntagen, in den Feuilletons und überhaupt zu Auschwitz schweigen und anderen die Reflexion überlassen.